Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir kommen zur 8. Folge über das Buch Hiob. Wir sind in Kapitel 9 stehen geblieben, und zwar in der Antwort von Hiob auf den Angriff seines Freundes Bildad. Und wir sind letztes Mal bereits in dieser Antwort von Hiob bis Vers 5 gekommen, also 9, 1 bis 5. Und wir haben gesehen, ab diesem Vers finden wir eine wunderbare Darlegung Hiobs über die Allmacht und Allwissenheit Gottes. Allerdings haben wir schon letztes Mal gesehen, diese Ausführung über die Herrlichkeit Gottes steht in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Und zwar möchte Hiob letztlich damit sagen, Gott ist so allmächtig und so souverän, dass der Mensch keine Chance hat. Ob er gläubig ist und auf dem Weg der Gerechtigkeit geht oder ob er ein Gottloser ist. Gott ist souverän und er handelt, weil er unumschränkt ist, wie er will. Und da haben wir schon letztes Mal gesehen, da versündigt er sich. Da unterstellt ihr Gott etwas, was seinem Wesen nicht entspricht. Gott ist allmächtig, Gott ist souverän, aber nie mutwillig. Und sein Wesen ist immer in Übereinstimmung mit dem, was wir in 1. Johannes 1, Vers 5 lesen. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Also es gibt nicht den geringsten Schatten darin. Und nun schauen wir uns aber diesen wunderbaren Abschnitt an. Darf ich bitten, Jerry, Hiob 9, Verse 5 bis 10.
Der Berge versetzt, ehe sie es merken. Er, der sie umkehrt in seinem Zorn. Der die Erde erbeben lässt von ihrer Stelle und ihre Säulen erzittern. Der der Sonne befiehlt und sie geht nicht auf. Und der die Sterne versiegelt, der die Himmel ausspannt, er allein, und einherschreitet auf den Höhen des Meeres, der den großen Bären gemacht hat, den Orion und das Siebengestirn und die Kammern des Südens, der Großes tut, dass er nicht zu erforschen ist, und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind.
Danke. Man findet darin so einen Bezug zu dem, wie schon Eliphas, der älteste Freund, über die Größe Gottes gesprochen hat. Aber die Ausführungen von Hiob sind noch viel schöner, viel umfassender. Wir können das dazu lesen, Kapitel 5, Vers 8. Es geht mir einfach darum zu zeigen, man hat beim Lesen dieser Dialoge manchmal das Gefühl, die Redner gehen gar nicht aufeinander ein, sondern jeder hat das, was er gerne sagen möchte, sein Anliegen, und es ist nicht ein wirklicher Dialog. Aber trotzdem, es gibt Bezüge, aber es ist schon nicht das, was man als Idealvorstellung haben müsste von einem Dialog. Jeder hat gewissermaßen sein Programm und sein Anliegen. Lies mal Kapitel 5, Vers 8.
Ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sache vorlegen, der Großes und Unerforschliches tut, Wunder ohne Zahl, der Regen gibt auf der Fläche der Erde und Wasser sendet auf die Fläche der Flur, um Niedrige in die Höhe zu setzen und Trauernde steigen empor zum Glück.
Und so weiter. Also merken wir diese ähnlichen Ausdrücke, wie er von Gott spricht hier, der Eliphas, der Großes und Unerforschliches tut, Wunder ohne Zahl. Und hier sagt Hiob in Vers 10, der Großes tut, dass es nicht zu erforschen ist, und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Eliphas bringt als Illustration das Wunder des Wasserkreislaufs. Regen von oben, der die Erde benetzt. Und das ist ein Wunder, wie das funktioniert weltweit. Und das durch die ganze Geschichte der Erde hindurch. Und zwar ebenso in einem Kreislauf, dass das Wasser, das abgeregnet wird, letztendlich wieder Richtung Ozean geht, dort verdunstet und dann kommt es wieder als Regen über das Festland. Es gibt einen ganzen Kreislauf, wie das übrigens ausführlicher beschrieben wird in Prediger 1 von Salomo, dieser gesamte Wasserkreislauf. Aber das deutet hier Eliphas schon mal an und er erwähnt auch, wie Gott eben in der Geschichte handelt. Niedrige werden plötzlich in die Höhe versetzt und solche, die meinen, sie hätten die Höhe erreicht, werden eben erniedrigt. Und Hiob geht jetzt aber ein auf Gottes Handeln in einer sehr eindrücklichen Art und Weise und er zeigt, wie Gott im Universum handelt. Noch viel mehr als nur das mit dem Wasser und mit dem Regen. Den ersten Punkt, der Berge versetzt, ehe sie es merken. Eher der sie umkehrt in seinem Zorn, Vers 5. Und das haben wir letztes Mal angeschaut anhand von diesem gewaltigen Ereignis vor 40 Jahren, der Ausbruch des Mount St. Helens in den USA fand 1980 statt. Und das war ein unglaubliches Anschauungsbeispiel von einem Berg, der explodiert ist, durch einen Vulkanausbruch, mehr als ein Kubikkilometer Material wurde weggeworfen. Der Berg wurde 400 Meter tiefer, als er vorher war. Rechts vorher, links nachher. Also eine eindrückliche Illustration in moderner Zeit, der Berge versetzt, ehe sie es merken, ehe der sie umkehrt in seinem Zorn. Warum wird vom Zorn gesprochen? Das Feuer ist in der Bibel immer wieder ein Bild von Gottes gerechten Zorn. Und gerade in Vulkanausbrüchen kommt eben dieses Bild zum Tragen. Und darum sagt Hiob in seinem Zorn. Aber dann geht er weiter und sagt, der die Erde erbeben lässt von ihrer Stelle. Hier spricht er über das Phänomen der Erdbeben. Und wenn wir uns fragen, wie kommt es eigentlich, dass es Erdbeben gibt? Warum bebt die Erde? Und das hängt zusammen mit ihrem wunderbaren Aufbau. Die Erde ist so aufgebaut, dass die Erdoberfläche besteht aus Kontinental- und Ozeanplatten, also die Erdkruste. Auf den Kontinenten und im Ozean am Boden. Hier im Bild sehen wir die Erdkruste, die Lithosphäre und eben die ganze Erde besteht aus 8, je nach Zählung, 7 oder 8 großen ozeanischen und kontinentalen Platten und dazu gibt es noch weitere kleinere Platten. Und diese Erdkruste ist je nach Stelle einige Kilometer bis 200 Kilometer dick. Und diese Platten sind ständig in Bewegung. Und die bewegen sich aufeinander zu oder auch voneinander weg. Die können aber auch aufeinander drücken. Und es kann auch sein, dass eine Platte die andere runterdrückt ins Erdinnere. Und es ist so, dass diese Platten, die liegen auf einer Unterlage, die nennt man Asthenosphäre. Und die ist im Prinzip fest, aber plastisch, verformbar, fließfähig. Und so kommt es, wie jetzt hier auf dem Bild, dass eben eine Platte eben durch die andere so runtergedrückt werden kann gegen das Erdinnere. Und durch diese Bewegung und durch dieses Aufeinandertreffen entstehen Erdbeben. Und das ist nicht einfach etwas Selbstverständliches. Wenn man sich da selber einen Planeten erfinden würde, der würde keine nicht einfach Erdbeben bewirken. Das ist wegen dieses Aufbaus mit diesen beweglichen Platten so möglich. Und er sagt also weiter, der die Erde erbeben lässt von ihrer Stelle. Und dann heißt es, und ihre Säulen erzittern. Wichtig ist, es heißt nicht, die Säulen erzittern und dann entsteht ein Erdbeben, sondern die Erde erbebt und dann erzittern dadurch die Säulen. Nun, ich muss erklären, das Wort Säule auf Hebräisch Amud kommt von der Wurzel Amad. Das hört man, Amud von Amad. Amad heißt stehen, einen Ort stehen. Und Amud bedeutet eine Säule, also ein Pfeiler hier im Raum. Diese Pfeiler würde man bezeichnen als Amud auf Hebräisch. Aber nicht nur. Amud wird im Hebräischen auch gebraucht, zum Beispiel für ein Podest, eine Unterlage, wo der König draufsteht im Tempel. Wer gerne aufschreiben möchte, zwei Beispiele. 2. Könige 11, Vers 14 und 2. Chroniker 23, 13. Dort wird über das Podest im Tempel gesprochen, wo der König draufstehen muss. Und das Podest ist nicht eine Säule, ja, sondern ist eine Unterlage, wo der König eben Amad darauf stehen kann. Und es ist es so, das Erdinnere ist so aufgebaut, dass unterhalb dieser Kruste, eben mit den Platten, die gegeneinander gehen, da gibt es verschiedene Bereiche. Und zwar gibt es den äußeren Mantel und dann den inneren Mantel. Und weiter den äußeren Kern und den inneren Kern. Der äußere Kern ist übrigens flüssig. Und der innere Kern aus Eisen und noch mehr, der ist ein fester Kern, aber die Temperatur liegt bei etwa 6000 Grad Celsius. Aber ist trotzdem fest, weil der Druck dort im Erdinneren so hoch ist. Unter diesem Druck ist dann das Eisen und das Weitere, also überhaupt die Metalle dort sind in fester Form. Und so kann man also sagen, die Erdkruste liegt auf Stützen, eben dem äußeren inneren Mantel, dem äußeren Kern, dem inneren Kern. Hier eine andere Darstellung, sieht man nochmals diese verschiedenen Bereiche. Und jetzt ist es so, wenn die Kontinentalplatten gegeneinander drücken und Erdbeben ausgelöst werden, dann erzittern die und das geht dann weiter durch all diese Schichten hindurch. Oder diese Bereiche des Erdinnerns bis in den Kern. Und das ist ja auch der Grund, wie man das Erdinnere auf diese Weise etwas kennenlernen konnte, nur durch indirekte Untersuchung mit eben solchen Erschütterungen, weil je nach Zusammensetzung der verschiedenen Teile im Erdinnern geht das Beben mit einer anderen Geschwindigkeit durch. Und so kann man eben unterscheiden diese verschiedenen Bereiche. Hier habe ich noch ein besseres Bild, nur einfach die verschiedenen Bereiche. Da oben die Kruste, ganz dünn, ja, bis 200 Meter ist sie immer noch dünn. Die Erde ist ja ungefähr 6000 Kilometer bis zum Erdinnern. Also der Radius 6000 Kilometer. Und die tiefste Bohrung, die man je zustande gebracht hat, weltweit. Weiß jemand, wo die liegt? Ja, aber ich meine jetzt, wo die liegt, bei welcher Tiefe? Vier? Nein, 12 Kilometer. Es ist wirklich nur Kratzen oben dran.
Man kommt ja irgendwie, recht weit runter irgendwie.
Also wenn du sagst recht weit, 12 Kilometer ist schon recht weit. Aber Nein, also mit Bohren nicht. Und all das kann man nur eben durch diese Schwingungen, die bis ins Erdinnere gehen, kann man eben das indirekt schließen. Das muss, dieser Bereich muss so und so zusammengesetzt sein mit dieser Dichte. Dieser Bereich muss metallisch sein, flüssig. Dieser Bereich muss metallisch sein, aber fest. Ja? Und sieht man hier, mit diesen Linien wird angezeigt, wie es da mit dem Hindurchgehen von dem Beben aussieht. Wie das also abgeleitet wird bis ins Erdinnere. Und diese Stützen des Erdinnern, die werden eben in Bewegung gesetzt, wenn es oben ein Erdbeben gibt. Durchs Erdbeben werden die Säulen, eben die Säulen ist jetzt halt hier nicht das ideale Wort, ja, eben die Stützen, Podest ist auch nicht ideal, aber es zeigt schon, dass das Podest meint etwas, worauf man eben steht. Und so hat dieser Sinn, hat dieser Ausdruck eben Sinn, ihre Säulen oder ihre Stützen, ihre Unterlagen, die erzittern. Und dazu möchte ich noch auf eine Stelle hinweisen, in dem Gebet von Hanna. In 1. Samuel, denn sie spricht auch über die Säulen der Erde, aber sie verwendet ein anderes hebräisches Wort. In 1. Samuel 2 liest uns Jerry bitte vor. Und zwar ganz am Schluss des Gebets, Vers 10.
Der Herr, es werde zerschmettert werden, die mit ihm hadern. Über ihnen im Himmel wird er donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde und Macht verleihen seinen König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Und Elkana ging nach Rama.
Ja, das reicht. Bis dahin und noch vorher Vers 8.
Er hebt aus dem Staub empor den Geringen, aus dem Kot erhöht er den Armen, um sie sitzen zu lassen bei den Edlen, um den Thron der Ehre gibt er ihnen als Erbteil. Denn des Herrn sind die Säulen der Erde und auf sie hat er den Erdkreis gestellt.
Jawohl, auch da spricht sie über Säulen, aber das ist nicht Amud, sondern Mazuk, also M-A-Z-U-K, Mazuk. Und das bezeichnet etwas, man kann ja fast alle hebräischen Wörter zurückführen auf Wortwurzeln von drei Konsonanten. Darum sind die Wörter so durchsichtig von ihrer Wortherkunft. Man kann also sofort sagen, warum heißt der Rabe Rabe? Ja gut, weil der Orev kommt von Arav und das heißt schwarz sein, ein schwarzer Vogel. Warum sagt man dem Stier Stier? Da muss man einen Etymologie-Duden nehmen, er erklärt die Wortherkunft, aber so schnell kann man das nicht sagen. Stier kommt von, aber hebräisch, Par kommt von Parar und das heißt niedertreten, annullieren. Stier, der alles niedertritt, wenn er zornig ist. Und Mazuk kommt von einer Wurzel, die bedeutet schmelzen. Also das Wort kann dann gebraucht werden für eine Säule, die aus Metall gegossen ist. Aber bezeichnet einfach auch eine Stütze, aber die geschmolzen ist. Und das ist interessant, dass wir eben im Erdinnern Bereiche haben, die geschmolzen sind. Oder die fest sind, und dann schmelzen, gerade im oberen Bereich des Mantels. Und dann kommt sie als, bei den Vulkanen als Magma, flüssig hoch. Und so wird dieser Bereich wechselt zwischen eben so zähflüssig bis hin zu flüssig und dann wieder fest. Ja, und sie benutzt diesen Ausdruck, Mazuk. Also das geschmolzene als Stütze. Und weiter ist noch wichtig der Ausdruck Erdkreis. Der Ausdruck Erdkreis im Deutschen könnte jemanden verleiten, zu denken, ja, in der Bibel wird von einer Erdscheibe gesprochen. Aber das ist nur im Deutschen so. Das hebräische Wort Devel, das heißt überhaupt nicht irgendetwas zu tun mit einem Kreis, sondern Tevel, das bedeutet, also T-H-E-V-E-L geschrieben. Tevel bedeutet das bewohnte Festland. Bezeichnet also die, man könnte sagen, die Kontinentalplatten, da wo die Menschen drauf wohnen. Im Neuen Testament übrigens ganz entsprechend, dort ist es ja griechisch, aber in der Weihnachtsgeschichte Lukas 2, da heißt es, der Kaiser Augustus wollte den ganzen Erdkreis einschreiben. Und das Wort hat auch nichts zu tun mit einem Kreis, sondern Oikumene meint auch das Bewohnte, sprich Festland, das bewohnte Festland, da wo die Menschen eben auf der Erdkruste wohnen. Und so wird hier gesagt, denn des Herrn sind die Säulen oder die Stützen, die Unterlagen der Erde, und auf sie hat er den bewohnten, das bewohnte Festland gesetzt. Und effektiv, die Kontinentalplatten, die sind also beweglich, man könnte sogar sagen, die schwimmen auf dem äußeren Mantel oben und werden so abgestützt. Also ganz wunderbar, wie die Bibel die Dinge ganz präzise beschreibt. Und jetzt noch etwas aus Jeremia. Zur Erforschung des Erdinnern. In Jeremia muss der Prophet verkündigen, wenn die Menschheit einmal in der Lage sein würde, das Erdinnere eben direkt zu erforschen, nicht nur so, wie wir das heute machen mit Ableitung, dann wäre Gott bereit, Israel als Volk aufzugeben und zu verwerfen. Aber das ist ja eine klare Verheißung im Alten und im Neuen Testament, dass Israel als Nation von Gott nie verworfen werden wird. Darum erklärt ja Römer 9 bis 11 dieses Thema, hat Gott Israel verworfen? Das sei ferne. Und dann wird erklärt, Israel wurde zwar auf die Seite gestellt wegen der Verwerfung des Messias, aber Israel als Israel hat eine wunderbare Zukunft, weil Gottes Verheißungen sich erfüllen werden. Aber Gott sagt, wenn man das Erdinnere eben erforschen könnte, dann würde Gott Israel verwerfen. Das findet man in Jeremia 31, Vers 37.
So spricht der Herr: Wenn die Himmel oben gemessen und die Grundfeste der Erde unten erforscht werden können, so will ich auch alle Nachkommen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr.
Ist das nicht wunderbar? Ich meine, das war aufgeschrieben worden vor 2600 Jahren und da hätte ja in der Forschung noch einiges geschehen können. Ja, man ging auf den Mond, man hat Satelliten auf den Mars geschickt, auf die Venus und so weiter. Aber das Erdinnere konnte man nur ankratzen. Es geht einfach dort funktioniert die Forschung, das Vorangehen der Forschung erstaunlich schlecht. Und noch in einem anderen Bereich, gerade in diesem Vers, nämlich, es sind gerade zwei Dinge hier. War es oben im Himmel?
Gemessen. Wenn die Himmel gemessen, also das Universum, kann man nicht sagen.
Ja.
Das Weltall, das ist ja unendlich. Es hat ja kein Anfang, kein Ende, sagt man ja.
Sagt man, ja.
Weil aber es hat solche Dimensionen von, man kann sagen, Milliarden von Lichtjahren.
Ja, es ist also so, mit den besten Teleskopen bis heute ist es möglich gewesen, eben das Weltall in immer größeren Tiefen zu beobachten, zu fotografieren und die weitest entfernten Galaxien sieht man im Hubble-Teleskop als kleine, ganz, ganz kleine rote Punkte. Jeder Punkt bedeutet eine Galaxie mit, muss man annehmen, von den näheren Galaxien abgeleitet, etwa 200 Milliarden Sterne. Jeder Stern ist eine Sonne. Und die entferntesten, nur noch kleine Punkte, und die sind in einer Entfernung von etwa 13 Milliarden Lichtjahren. Das ist keine Zeitangabe. Lichtjahren sind eine Distanzangabe. Das Licht legt in einer Sekunde den Weg von 300.000 Kilometern zurück. Das ist ungefähr 7-mal um die Erde. In einer Sekunde. Also 7-mal um die Erde sind wir dort. Eine Lichtsekunde. Aber das, was die Distanz, die das Licht macht in einer Minute, ist 60-mal mehr. Das wäre eine Lichtminute. Aber eine Lichtstunde wäre nochmals 60-mal weiter. Und ein Lichttag wäre 24-mal. Das, was wir hatten mit Lichtstunde. Und das Lichtjahr ist dann 365-mal so weit wie eben pro Lichttag. Und jetzt eben 13 Milliarden Lichtjahre. Und man ist dort übrigens an die Grenze gekommen mit dem, was fotografisch möglich ist. Weil hier nur noch, wenn man das Licht eben versteht, nicht als eine Welle, sondern man kann es auch sehen als eine Abfolge von Photonen, also das sind Punkte. Die Photone, die kommen auf die Fotolinse nur noch so sporadisch. Das ist praktisch nicht mehr feststellbar. Man verzeiht den schlechten Vergleich. Es entspricht der Lichtstärke einer glimmenden Zigarette auf dem Mond von der Erde aus gesehen. Und es war noch möglich, das zu fotografieren. Aber man ist an einen Bereich gekommen, wo man gar nicht mehr weiter kann. Aber dort ist nicht eine Mauer und das Weltall ist fertig. Sondern, wo? Also von Messen ist gar keine Rede. Das sind ganz, 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 ganz grobe Abschätzungen. Aber es entspricht genau dem, was Jeremia 31 sagt. Wenn die Himmel oben ausgemessen werden könnten, dann wäre Gott bereit, Israel zu verwerfen. Und heute sieht man keine Chance. Ja, also man kann den Iranern, die erklärt haben, also nicht das Volk, aber die Führung des Volkes, die erklärt haben, wir wollen Israel ausrotten, sagen, ihr könnt euch das sparen. Ihr müsst einfach das Weltall ausmessen. Dann wird Israel verworfen. Oder das Erdinnere bis zum Kern erforschen und graben. Aber, ja?
Also nicht immer noch, wenn jemand alle Sterne zählen kann und alle Sandkörner, irgendwie sowas.
Ja, das kommt dann eben in Jeremia auch noch vor. Das waren ja so zwei Beispiele. In Jeremia haben wir noch mehr solche Dinge, wo Gott sagt, das wird nie möglich sein, ganz genau. Ja, ein Supercomputer, der hat ein Riesenproblem allein mit der Anzahl von Sternen. Eben, es sind Bereiche, die auch mathematisch dem Zählen völlig aus dem Ruder laufen. Genau. Und jetzt gehen wir zurück zu Hiob 9. Im Weiteren heißt es, der der Sonne befiehlt und sie geht nicht auf und der die Sterne versiegelt. Das Wort, das im Deutschen übersetzt wird mit aufgehen, ist auf Hebräisch Sarach Und das heißt aufgehen oder auch einfach erscheinen, glänzen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ani soreach, das heißt ich strahle. Ja? Das gleiche Wort. Und das heißt dann nicht ich gehe auf, ja? Sondern ich strahle. Aber Sarach ist das typische Wort für die Sonne, die eben über dem Horizont aufgeht und so erstrahlt. Und hier heißt es, dass Gott eben die Macht hat, der Sonne zu befehlen, und sie geht nicht auf. Das heißt, sie strahlt nicht auf. Ich muss nicht meinen, dass die Sonne dann nicht aufgeht. Gerade in Jeremia wird nämlich gesagt, dass Gott diese Ordnungen festgelegt hat und dass niemand die brechen kann. Eine Ausnahme war ja dieser lange Tag bei Josua, aber dort war sie schon oben. Ist nicht, dass sie verhindert wurde beim Aufgehen. Sie blieb dann länger. Und natürlich noch etwas Besonderes bei Hiskia, wo der Sonnenzeiger zurückging. Ja. Aber eben hier reicht es zu verstehen, der Sonne befiehlt und sie geht nicht auf. Das heißt, dass Gott eben die Sonne in Finsternis hüllen kann und man sieht den Sonnenaufgang nicht. Ja, wir sind völlig von Gott abhängig, wenn man auf einen Berg geht. Wir waren gerade vor kurzem auf dem Sentis und das Ziel war, den Sonnenaufgang zu beobachten. Ich hatte zwar den Sonnenuntergang schon gesehen, da habe ich mir gesagt, ich schlafe weiter. Und die dann trotzdem gegangen sind, haben gesagt, es war genau gleich wie am Abend beim Sonnenuntergang. Sah genau gleich aus. Mir gesagt, es wird sowieso gleich aussehen, also ich spare mir das. Aber eben, dass man ihn sehen kann, es ist so etwas Ergreifendes, ein Sonnenaufgang, ein Sonnenuntergang. Aber wenn Gott das verhüllt in Wolken, haben wir keine Chance. Oder wie war das vor kurzem, als diese Staubwolke aus der Sahara aufstieg, wie das jedes Jahr ist? Durch ganz starke Windturbulenzen geht es bis 5000 Meter hoch und dann über den Passatwind, das was die Flugzeuge auch ausnutzen, ging es rüber nach Amerika, nach Westindien und tatsächlich auf gewissen Inseln in Westindies wurde alles braun bedeckt, die Sonne war nicht mehr sichtbar. Der Sonne befiehlt und sie strahlt nicht auf. Und weiter, der die Sterne versiegelt. Auch das ist es, wenn man gerne Sterne beobachtet. Ja, man muss einfach immer hoffen, oh, ist der Himmel frei, dann kann man beobachten, oder ist er bedeckt und dann sind die Sterne versiegelt. Ja? Man kann niemand sagen, so, also am 15.07. machen wir eine ganz großartige Sternbeobachtung in einem Observatorium. Ja, wenn dann die Sterne nicht versiegelt sind, sondern sie frei leuchten können. Dann geht er aber weiter. In Vers 8 liest du nochmals, Jerry.
Der die Himmel ausspannt, er allein, und einherschreitet auf den Höhen des Meeres. Der den großen Bären gemacht hat, den Orion und das Siebengestirn und die Kammern des Südens.
Danke. Jetzt kommt dieser Ausdruck, der die Himmel ausspannt. Eigenartig. Wann spannt Gott den Himmel aus? Und effektiv, man kann das, weil es ein Partizip ist, als Präsens übersetzen, der die Himmel ausspannt. Oder der Ausspannende des Himmels. Nicht einfach, der die Himmel ausgespannt hat, sagen wir in der Schöpfung, sondern der die Himmel ausspannt. Und das Erstaunliche ist, wir haben eine ganze Reihe weiterer Bibelstellen, die davon sprechen. Zum Beispiel Sacharja 12, Vers 1. Liest uns dort vor.
Ausspruch des Wortes des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der die Himmel ausspannt und die Erde gegründet und das, des Menschen Geist in seinem Inneren bildet.
Jawohl. Also auch da der Herr, der den Himmel ausspannt. Eine weitere Stelle können wir noch aufschlagen, Jesaja 44, 12.
Der Eisenschmied hat ein Werkzeug und arbeitet bei Kohlenglut.
Nein, das ist nicht das. Sondern 24. Ja.
So spricht der Herr, dein Erlöser, und der dich vom Mutterleib an gebildet hat. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannt, ich allein. Die Erde ausbreitet durch mich selbst.
Jawohl, und gleich noch im nächsten Kapitel, 45, 12.
Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Meine Hände haben die Himmel ausgespannt und all ihr Heer habe ich bestellt.
Ja, also ganz erstaunlich, dass hier gesagt wird, dass Gott den Himmel ausspannt. Und nun ist es ja so, die Kommunisten, die alten Kommunisten, die haben ja gesagt, die Materie ist ewig. Gott gibt es nicht, aber Gott, der ewig ist, aber die Materie, die gibt es und alles geht eigentlich auf die Materie zurück. Und dann war das ein Schock im 20. Jahrhundert, dass man in der modernen Physik festgestellt hat, das funktioniert gar nicht. Dass das Universum ewig existieren sollte, das widerspricht den Naturgesetzen. Ich will jetzt nicht erklären, wie man das genau belegen kann. Aber das wurde in der wissenschaftlichen Welt allgemein klar. Es geht nicht. Eine ewige Materie, das ist unmöglich. Aber dann hat man im gleichen 20. Jahrhundert die Entdeckung gemacht, mit den Galaxien, das sind diese Spiralen, oft, es gibt ja verschiedene Formen, Galaxien, das sind eben Haufen von Sonnen, durchschnittlich so 200 Milliarden. Unsere Milchstraße ist ja auch so eine Spirale und da gehört unsere Sonne mit dazu. Also man hat entdeckt, dass es außer unserer Galaxie, unserer Spirale, gibt es noch weitere solche Spiralen im Weltall. Und zwar unzählbar viele, eben bis zu den entferntesten, die man jetzt mit Hubble sehen konnte. Und dabei hat man festgestellt, dass die meisten Galaxien, dass die von der Erde wegfliegen, wegfliegen. Also vom Beobachter auf der Erde. Und zwar, wie hat man das festgestellt? Man sieht bei den Galaxien im Licht eine Verschiebung nach Rot. Und diese Rotverschiebung, Red Shift, die kann man interpretieren, dass das bedeutet, die fliegen von uns weg. Es ist im Prinzip das Gleiche, was wir kennen vom Polizeiauto, also vom Krankenwagen. Wenn der Krankenwagen, wir stehen auf dem Trottoir, auf dem Gehsteig, der Krankenwagen fährt vorbei mit Sirene, was passiert? Plötzlich geht der Ton runter und dann wieder rauf. Ja? Und das ist objektiv so. Das ist also nicht eine Täuschung. Der Ton geht wirklich runter. Man hat gute Musiker eingesetzt, die sollen dazu hören. Der Ton geht runter, das ist wirklich so. Und das hängt damit zusammen, wenn das Auto gerade auf unserer Höhe ist, dann ist die Schallgeschwindigkeit, die von der Sirene zu uns kommt, die hat ihr normales Tempo. Aber wenn das Auto wegfährt, dann ist die Schallgeschwindigkeit eben gestört, dadurch, dass das Auto ja mit seiner Geschwindigkeit wegfährt. Und das bewirkt, dass der Ton in unseren Ohren eben eine Vertiefung, eine Veränderung in der Höhe erfährt. Und das geschieht also mit den Schallwellen so, dass der Ton verändert wird. Und bei den Lichtwellen ist es eben, dass die Farbe dann verändert wird gegen Rot. Wenn ein wenn ein Fahrzeug weggeht. Und darum kann man das also interpretieren, erstaunlich. Ob man in Australien ist und dort ganz anderen den südlichen Sternenhimmel sieht, der ist ja ganz anders als bei uns. In Australien sehen die nicht die gleichen Sterne. Also zum ersten Mal habe ich das so. Ich war ganz verwirrt. Ich kam gar nicht raus. Wo ist was? Und dann, oh, das ist das Kreuz des Südens. Das war dann einfach zu entdecken. Aber eben, ich bin mir ja nicht gewöhnt an den Südhimmel, sondern an den Nordhimmel. Die haben ganz andere Sterne. Aber wenn die dort ins Weltall hineinschauen, auch dort die Galaxien fliegen weg von der Erde. Und das hat dazu geführt, dass man sich gesagt hat, ja, also wenn die Galaxien wegfliegen in alle Richtungen, dann heißt das, das Weltall gestern war kleiner als heute. Also das Weltall mit den Sternen, ja? Und vorgestern war es noch kleiner, eben weil die immer weitergehen. Das heißt also, das Weltall dehnt sich in dem Sinn aus. Und weil man im 20. Jahrhundert eben ausging von einem Denken, wo Gott als Schöpfer keine Rolle spielt, haben sie sich gesagt, ja gut, was passiert, wenn wir das weiter zurückrechnen? Also, wenn jeden Tag zurückgehen und jedes Jahr, dann wird das Weltall immer kleiner. Und wenn wir das zurückrechnen, was ist am Schluss? Ja, ja? Ja, beziehungsweise die ganze Materie des Weltalls konzentriert in einem Punkt. Und so entstand die Idee vom Urknall. Dass zuerst alles in einem kleinsten Punkt konzentriert gewesen sei und dann, niemand meint, es hat geknallt. Manchmal hat jemand gefragt, wer hat geknallt? Die Urknallspezialisten würden sagen, da hat niemand geknallt, aber eben, es war alles konzentriert in einem Punkt und dann hat sich das Weltall, der Raum, geöffnet. Und so hat alles begonnen. Das ist der Urknall. Also von dieser Beobachtung, und vorsichtig ausgedrückt, die man wirklich so interpretieren kann, dass diese Rotverschiebung auf eine Ausdehnung hinweist, hat man dann einfach weitergerechnet, aber ohne Schöpfergott. Und nun ist es aber so, dass die Bibel uns nichts sagt von einem Urknall. Im Gegenteil, die Bibel sagt, im Anfang. Das ist da, wo Raum und Zeit beginnt. Ja? In Urknalltheorie sagt man, da war alles beieinander und in einem kleinsten Punkt und da sei quasi aus dem Nichts zuerst, sei Raum und Zeit und das ganze Potenzial von Energie und Materie entstanden. Und dann ausgedehnt. Die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Schon als Planet, da. Und noch vor den Sternen, die kommen erst am vierten Tag. Der Planet war so wichtig. Dieser blaue Planet am Anfang. Kein Urknall, aber die Bibel sagt, Gott dehnt das Weltall aus. Also kann man sagen, tatsächlich ist es so, dass das Weltall sich eben ausdehnt. Diese Interpretation ist in Übereinstimmung mit dem, was die Heilige Schrift uns sagt. Gott dehnt das Weltall aus. Jetzt kommt gerade aus dem Livestream eine Frage. Da wird gefragt, warum hat der Himmel ein Ende? Psalm 19, Vers 7. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut. Da wird die Sonne beschrieben im Psalm 19, nicht wahr? Wir können das kurz aufschlagen. Aber halten wir Hiob offen. Wir kommen gleich wieder zurück. Aber diese Frage wollen wir doch beantworten. Es geht hier in Vers 2, um den Himmel, der die Herrlichkeit Gottes erzählt. Und dann liest du, Jerry, über die Sonne in Vers 5 am Schluss.
Er hat der Sonne in ihnen eine Zeit gesetzt.
Ein Zelt gesetzt.
Und sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende der Himmel ist der Ausgang und ihr Umlauf bis zu ihrem Enden. Und nichts vor ihrer Glut verborgen.
Jawohl. Psalm 19, ein Gedicht von David. Und da beschreibt David in poetischer Sprache den Sonnenaufgang und den Weg der Sonne über ihre Bahn bis zum Sonnenuntergang. Und zwar vergleicht er die Sonne mit einem Bräutigam. Das ist für uns im Deutschen komisch, denn die Sonne wäre ja, wenn schon, eine Braut. Ja, aber was ist, wenn im Hebräischen eben hier Shemesh, Sonne, männlich gebraucht wird? Dann ist es eben ein Bräutigam. Und übrigens in anderen Religionen, in der Antike, spricht man ja vom Sonnengott und nicht von der Sonnengöttin. Das hängt dann zusammen, weil in diesen Sprachen eben Sonne grammatikalisch männlich ist und nicht weiblich. Aber es hat ja mit Geschlecht nichts zu tun, sondern es ist eine grammatikalische Kategorie, das nennt man Englisch in der Grammatik Gender. Im Gegensatz zu Sex, was dann Englisch meint, das biologische Geschlecht. Ja, und das wird in der Poesie eben ausgenutzt, darum ist eine Stadt, ihr, im Hebräischen, weiblich, wie auf Deutsch, und da spricht die Bibel über die Jungfrau, die Tochter Babel oder die Tochter Zion. Ja? Und hier wird jetzt die Sonne eben im Psalm 19 im Hebräischen männlich beschrieben und darum als Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach, also im Osten aufgeht und dann über die Sonnenbahn geht bis zum Westen und wieder Sonnenuntergang. Und da gibt es Leute, die sagen, da seht ihr, wie veraltet die Bibel ist. Die spricht von Sonnenaufgang, von Sonnenuntergang. Ja, genau so, wie die modernen Wissenschaftler veraltet sind. Ja, wenn man auf einem astronomischen Handy, astronomischen Webseite nachschaut, möchte da wissen, was die Astronomen ausgerechnet haben, wann ist morgen der Sonnenaufgang? Steht ganz genau. 5 Uhr sowieso, ja? Und Sonnenuntergang? Steht genau. Was? Die sprechen von Sonnenaufgang? Ja, logisch. Ja, das ist ja nicht die Sonne, die aufgeht. Ja, natürlich, das weiß doch jeder. Aber wieso spricht man von Sonnenaufgang? In der Physik ist das ganz normal. Wenn man Bewegungen beschreiben will, muss man irgendeinen Punkt für die Berechnung absolut nehmen und im Bezug auf diesen Punkt muss man die anderen Bewegungen beschreiben. Ja? Und wenn man auf der Erde Astronomie macht, die meisten Astronomen leben auf der Erde, ja? Nicht auf dem Mond oder so. Und darum muss man die Erde als absoluten Punkt, Beobachtungspunkt nehmen und dann beschreibt man die Himmelskörper so, wie man sie sieht auf der Erde. Also die Sonne geht auf, Sonne geht unter. Der Mond geht auf, der Mond geht unter. Orion geht auf und im Osten und geht dann wieder im Westen unter. Also auch die Sternbilder werden so beschrieben, mit Aufgang und Untergang. Das ist völlig normal. Aber das leugnet nicht die Tatsache, dass eben die Erde eine Kugel ist und dass sie sich dreht, werden später in Hiob noch darauf kommen, wo über die Erddrehung gesprochen wird. Nicht nur, dass Gott sie aufgehängt hat über dem Nichts, Hiob 25, sondern auch über die Drehung. Aber wir wollen nicht zu stark abschweifen. Die Frage war jetzt aber, was bedeutet das Ende des Himmels? Ja, eben, wenn es auf dem Sentis zum Beispiel steht, dann schaut man über nach Osten und ganz am Rand kommt die Sonne hoch. Oder im Westen geht sie dort unter. dieser Rand ist der Rand des Himmels. Das ist also der Horizont in diesem Zusammenhang. Und damit ist die Frage beantwortet. Das Ende des Himmels im Psalm 19, das ist der Horizont. Ja? Man könnte das im Deutschen mit Horizont übersetzen, aber weil das dann eben schon wieder noch andere Gedanken hineinbringt, ist es eben besser, man übersetzt ganz wörtlich, was da steht. Und vielleicht wäre es nützlich, wenn man in einer Fußnote das erklärt. Aber für eine wörtliche Übersetzung ist es wichtig, dass man den Ausdruck eben nimmt, wie er da steht. Gut, wir gehen weiter in Hiob 9. Wir sehen eine Fülle, was Hiob hier bringt und über die Größe, Allmacht Gottes zu sagen hat. Im Weiteren sagt er, und ein Heer schreitet auf den Höhen des Meeres. Was sind die Höhen des Meeres? Die Wellen, ja. Und Wellengänge können also bis 40 Meter gehen. Und hier wird Gott beschrieben als der Gott, der in der Schöpfung handelt. Nicht wahr? Wir sehen ja manche Stellen im Alten Testament, wo Gott in einer menschenähnlichen Gestalt erscheint. Und zum Beispiel auf dem Sinai, auf dem brennenden Berg, Mose musste hinauf und er sah den Herrn. Und das war eben diese Erscheinung Gottes in menschlicher Gestalt. Und das gab es schon im Garten Eden, nach dem Fall. 1. Mose 3 lesen wir, dass Adam und Eva den Herrn hörten, wie er wandelte in der Kühle des Tages. Also Gott war Adam und Eva immer wieder erschienen in dieser Gestalt, die oft genannt wird, der Engel des Herrn im Alten Testament, der Bote des Herrn, der aber Gott selber ist. Und jetzt spricht Hiob über eine solche Gotteserscheinung, der einhergeht auf den Höhen des Meeres. Das zeigt Gottes Macht. Also, wo sind die Surfer, ja? Die auf diesen Wellen einhergehen würden? Aber alles für Gott kein Problem. Er hat die ganze Schöpfung in seiner Hand, aber er kann auch in der Schöpfung eben so direkt handeln. Und dann heißt es weiter, der den großen Bären gemacht hat. Hier auf dem Bild sieht man das. Es ist nicht sehr stark. Das ist das Sternbild des Bären. Ihr solltet widersprechen. Ja? Der große Wagen. Ja, natürlich, der große Wagen. Aber der... Das Gleiche? Wieso?
Das Sternbild, großer Bär, großer Wagen, gehört in das Gleiche. Man nennt großer Wagen, großer Bär. Großer Wagen, weil es ist wirklich ein Wagen und hat die Dichsel, also die Anhängerkuppel. Also
wo man dann... Ja, jetzt hier sind ja nur die hellsten Sterne sichtbar. Und das ist diese Deichsel. Drei Sterne, nicht wahr? Und dann der Wagen, wo sind die Räder? Einfach ein, ja, so ein Trapez. Und das hat man bezeichnet eben mit etwas Fantasie als der große Wagen. Es gibt dann noch ein Sternbild, das ganz ähnlich aussieht, aber kleiner ist. Und das ist dann eben der, das ist dann der kleine Wagen, beziehungsweise der kleine Bär. Und jetzt ist es so, hier sieht man das. Sieht man da den großen Wagen? Ja, diese hellen Sterne. Aber jetzt gibt es da unten eben noch weitere Sterne, die weniger hell sind. Und dann kann man mit Fantasie hier einen Bären sehen. Sieht man das? Und diese drei Sterne wären dann der Schwanz des Bären. Der kurze Schwanz des Bären. Ja, und jetzt ist das hier übersetzt mit der den großen Bären gemacht hat. Aber das hebräische Wort Arsch heißt nicht Bär. Man hat ihm den Namen genommen, der im Deutschen dem entspricht. Man hätte auch schreiben können, der große Wagen. Aber Arsch ist verwandt mit dem arabischen Wort für dieses Sternbild Nashu. Nash, Arsch, Nash und dann noch ein U, kurzes U für den Nominativ hinten angehängt, Nashu. Und das bedeutet im Arabischen als Name für dieses Sternbild der Totenkasten, der Sarg. Ja, das ist quasi ein Sarg, nicht ein Wagen. Ist eigentlich besser, weil wo sind die Räder? Ein Totenkasten, ein Sarg und die drei Sterne da, die Deichsel, das sind die drei, die hinter dem Toten, der Totenbahre hergehen. Ja? Also, ganz wörtlich wäre es also der, die Totenbahre oder den Totensarg gemacht hat. Das ist das, was wir eben als großen Wagen oder großen Bären bezeichnen. Und dann weiter, der den Orion gemacht hat. Hier sieht man den Orion gezeichnet. Sieht man diese vier Sterne da, die zusammen ein Trapez bilden. Sieht man die? Ja. Und da im Mittelbereich gibt es drei Sterne nahe beieinander, die bilden einen Gürtel. Und mit Fantasie hat man sich da einen Mann vorgestellt, mit gespreizten Beinen. Und sieht man hier, da sind noch Sterne daneben, die sind nicht so hell. Also die kann man, wenn man Orion beobachtet, übrigens jetzt geht es nicht mehr, muss man wieder warten bis ein bisschen später. Das ist ein typisches Winterhalbjahr-Sternbild. Aber dann, wenn man eine gute Sicht hätte, dann würde man hier noch sehen, quasi was als Pfeilbogen interpretiert wurde. Also ein Jäger mit dem Gürtel da. Und jetzt ist es so, hier sehen wir jetzt mal ein richtiges Foto davon. Sieht man hier diese vier sehr hellen Sterne. Das, unten sind die Beine, da geht es bis zur Schulter hinauf und daneben dann der Bogen. Und hier die typischen Gürtelsterne, die drei. Das ist der Orion. Auf Hebräisch heißt er eben nicht Orion, sondern Kessil. Und das heißt der Tor. Das ist quasi der törichte Jäger. Ja, da kann man denken an eine Erinnerung an Nimrod. Dieser erste Herrscher nach der Sintflut, ein Gewaltherrscher. Man sagte, ein Jäger vor dem Herrn, wie Nimrod. Und das ist das Typische, dass Gewaltherrscher haben oft die Jagd geliebt. Ja? Ein guter König war nicht ein Jäger, sondern
ein Hirte
wie König David. Ja? Weil Jäger, die sind dann oft auch solche, die ihr eigenes Volk jagen. Ja? Und Hirten, das sind die idealen Leute, die kümmern sich um ihr Volk. Also, dieser Tor, dieser Jäger da am Himmel. Aber eben, Hiob betont, Gott hat diese Sterne so gesetzt. Und dann haben wir noch ein drittes Sternbild, nämlich sieben Gestirn. Was ist das? Oder wie sagt man auch? Hier. Sieht man diesen kleinen Haufen da? Das, ja, das sind die Plejaden. Wie viele Sterne sind das? Es kommt darauf an. Also ich sehe sechs. Und ja, aber eben, man sieht eigentlich, es ist effektiv, dass du, es kommt ganz auf die Nacht drauf an. Da siehst du sechs, wenn du solche Augen hast wie ich. Ich habe mal meinen jüngsten Sohn gefragt, wie viel siehst du? Sagt er, glaube ich, neun. Korrekt! Wenn man gute Augen hat, sieht man mehr. Also man sieht im Bereich von 6 bis 9 von bloßem Auge. Und sieht man, das ist ein Haufen, die Plejaden. Und hier mit dem Fernrohr, wow, noch schöner. Es sind eben wie Philipp andeutet, es sind ja noch mehr Sterne. Es sind mindestens ist ein Haufen von 1200 Sternen, Sonnen, die miteinander in die gleiche Richtung im Weltall sich bewegen. Und ich muss noch betonen, alle diese Sterne, die man so sehen kann, sind Teil unserer Galaxie. Also von der Erde aus können wir mit bloßem Auge nie einen einzelnen Stern von einer anderen Galaxie sehen. Und es gibt sowieso nur drei Galaxien, die man von Auge sehen kann. Alle anderen nur mit dem Fernrohr. Also Galaxien sind eben diese riesigen Sternhaufen, so wie unsere Milchstraße. Und jetzt ist es so, alle Einzelsterne, die wir sehen, die gehören zu unserer Galaxie. Und aus dem Blickwinkel der Erde sieht man also Sterne, die man mit Fantasie quasi zu einem Bild vervollständigen kann. Auf der Südhalbkugel, also Australien und die Schweiz zusammen, sieht man über 80 verschiedene Sternbilder. Übrigens die 12 Sternbilder des Tierkreises, die ja für die Astrologie von Bedeutung sind, die sind eben nur 12. Aber es gibt mehr als 80. Also der größte Teil der Sternbilder hat mit Astrologie gar nichts zu tun. Ja? In der Astrologie kommt dann noch die Sonne, Mond und 5 Planeten dazu. Nicht die 9. Was ist denn mit den anderen? Ja, und eben es ist zu sagen, diese Sternbilder kann man mit Fantasie so interpretieren, das ist ein Held. Aber in Wirklichkeit ist es einfach ein Trapez und dann noch 3 Sterne da. Das ist kein Gürtel, aber es sind einfach 3 Sterne so nahe beieinander. Ist also Fantasie. Und zum Beispiel der Löwe, das ist kein Löwe. Es braucht wirklich Fantasie, aber man könnte da auch einen Schwan sehen. Also ich sehe da eher einen Schwan als einen Löwen. Und ein anderes Sternbild, da würde ich sagen, das ist nicht ein Luchs, sondern das ist ein Wurm. Ja, es ist alles Fantasie. Aber eben, das hilft, um sich zu orientieren, wenn man den Himmel beobachtet und Gottes Größe darin sieht. Und wir sehen also schon die Alten nach der Sintflut, die konnten da diese Gruppierungen erkennen. Aber ganz wichtig, diese Gruppierungen sind nur scheinbar, normalerweise nur scheinbar Gruppierungen. Weil wenn man wirklich schaut, wo diese Sterne in unserer Galaxie, also in dieser Spirale drin sind, sind die ganz versetzt im Raum. Und die haben objektiv gar nichts miteinander zu tun. Aber nur von der Erde aus haben wir das Gefühl, es gehört zusammen. Aber im Raum sind die vollkommen versetzt. Ja, und es gibt aber ganz wenige Ausnahmen, wo die Sternbilder wirklich zusammengehören. Das ist ein Beispiel. Die Plejaden. Diese Sterne sind wirklich direkt, auch durch die Schwerkraft, miteinander verbunden. Und wir werden später sehen, in Hiob 38 kommt Gott auf den großen Bären, auf den Orion und die Plejaden zurück. Und er sagt zum Beispiel zu Hiob, kannst du dass die Plejaden zusammenknüpfen. Und das ist richtig. Weil die sind wirklich durch die Schwerkraft miteinander verknüpft und fliegen in unsere Galaxie, alle in gleicher Richtung, miteinander verbunden. Gott hat sie geknüpft. Und wenn ich nochmal zurückgehe zum Orion, diese 3 Sterne, das kann man von Auge unmöglich entdecken. Aber diese Sterne entfernen sich voneinander. Die Sterne entfernen sich voneinander. Und Gott sagt in Hiob, kannst du lösen das Gebinde oder den Gürtel des Orion? Gott löst ihn und das 7. Stern bindet er. Jede Aussage, absolut perfekt, richtig.
Man sieht wirklich, die sind wie so komisch, wie fast so ein verzogenes Dreieck.
Ja, klar, wir sind versetzt, aber man sieht nicht, dass sie sich auseinander bewegen. Das sieht man nur mit ganz modernen Messmitteln.
Man sieht einfach mit einem guten Teleskop, sieht man von der Erde aus, sieht man, wie sie sich wirklich in so einem komischen, ungleichmäßigen Teil bewegen.
Genau. Aber also ich sehe das eigentlich auch von Auge, dass die nicht ganz eine gerade Linie sind. Aber das müssen sie ja nicht. Es ist ein Gürtel. Mein Gürtel ist auch nicht so gerade, weißt du?
Ja, das Licht ist nicht genau.
Je nachdem.
Lichtverschmutzung macht beim Stechlicht die Rechnung sehr gerade. Aber ich weiß, was du meinst.
Ach so, du meinst, sie seien objektiv gerade.
Du siehst es von bloßem Auge, gerade, aber mit dem Teleskop sieht man einen.
Ach, jetzt verstehe ich dich. Ja, korrekt.
Also so meine ich.
Ja, jetzt haben wir uns verstanden. Das ist eine Ergänzung. Ja, klar. Aber eben, es bildet einen Gürtel. So mit Fantasie gesehen. Und jetzt möchte ich schließen. Also Hiob sagt, nachdem er all diese Dinge aufgezählt hat, von Gott, der Großes tut, dass es nicht zu erforschen ist. Und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Und das ist bis zum heutigen Tag, in der modernen Wissenschaft muss man sagen, wir sind immer nur am Kratzen an der Realität. Es ist nicht zu erforschen, was Gott getan hat und tut im Weltall, in dieser Schöpfung. Und die Wundertaten, man entdeckt immer wieder neue Dinge, die man früher gar nicht wusste. Und man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Und so ist es so schön, wie Hiob die Größe Gottes so beschreibt. Jetzt kommt noch eine Frage von dem Livestream rein. Nach welchen Kriterien wird entschieden, wie etwas letztendlich übersetzt wird? Was macht man, wenn es mehrere Übersetzungsmöglichkeiten gibt? Sehr gute Frage. Also im Prinzip beim Bibelübersetzen ist dieses. Man übersetzt die Wörter so, wie sie, was die hauptsächliche, die häufigste Bedeutung ist. Und wenn man merkt, oh, aber das passt nicht, dann darf man fragen, was ist noch an Bedeutungen vorhanden? Und dazu gibt es gerade für die biblischen Sprachen, fürs Hebräisch und fürs Griechische, ausgezeichnete wissenschaftliche Wörterbücher. Und da ist also in jahrhundertelanger Arbeit ist da geforscht worden, was ein Wort alles noch bedeuten kann. Man hat auch die verwandten Sprachen beigezogen. Hebräisch ist ja verwandt mit Arabisch. Arabisch befruchtet die Kenntnis des Hebräischen enorm und Äthiopisch, also Amharisch zum Beispiel, und dann auch Akkadisch, das ist Babylonisch, Assyrisch, das sind alles verwandte Sprachen und das hilft enorm, die Bedeutung eines Wortes aufzuhellen. Gerade wenn es seltene Wörter sind, die in der Bibel nur einmal vorkommen. Und dann sieht man eben, aus dieser Möglichkeit, die da ist, an Bedeutungsnuancen, welche passt am besten für den Textzusammenhang? Also, man darf nicht kommen mit der ungewöhnlichsten Möglichkeit. Das ist so typisch bei den Sektieren. Die suchen, was kann das Wort noch bedeuten, noch bedeuten, noch bedeuten, noch bedeuten. Und dann heißt Gott nicht mehr Gott. Sogar das schaffen die. Gott, der ist nicht mehr Gott, ja? Aber eben zuerst das Normale, das Übliche, und wenn dann merkt, das passt überhaupt nicht, dann muss man schauen, welche Möglichkeiten gibt es, und es muss harmonisch passen zum Textzusammenhang. Und darum, wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Ende des Himmels. Ja, es geht ja um die Sonne, die aufgeht, ja, am Horizont, da, wo wir den Himmel sehen, den Anfang des Himmels. Und dann diese scheinbare Himmelskugel, ja, wir sehen den Himmel über uns wie eine Kuppel, eine Halbkugel, und dann geht die Sonne runter am anderen Ort, von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels. Und dann macht das im Textzusammenhang völlig natürlich Sinn. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle schließen und fahren nächstes Mal weiter mit 9, Vers 11.